Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Meist ist das Statistische Bundesamt ja ziemlich treffsicher bei der ersten Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt. Bei der zweiten Schätzung wird die erste Berechnung oft bestätigt und wenn, dann nur minimal angepasst. Aber das hat schon Seltenheitswert. Umso überraschender auf den ersten Blick die doch deutliche Korrektur heute beim BIP für das zweite Quartal, wonach der Rückgang nicht 10,1% beträgt, sondern 9,7% im Vergleich zum Vorquartal und damit einstellig geworden ist, was zumindest ganz anders klingt als ein zweistelliges Minus. Woran liegt's, dass es hier doch eine deutliche Abweichung gibt? Nun, das Bundesamt hat die Veröffentlichung der ersten Schätzung schneller als sonst vorgelegt, die Veröffentlichung vorgezogen und hat bei der Entscheidung für diesen Schritt bereits eingeräumt. Darunter könnte die Genauigkeit, die Treffsicherheit etwas leiden. Und siehe da, so kam es auch. Fakt aber bleibt, rückblickend gab es einen Rekordabsturz der deutschen Wirtschaft. Mehr zur Konjunktur in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit den Eagle-Angeboten beim Arzt beschäftigen, den individuellen Gesundheitsleistungen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zunächst Konjunktur zum Ersten. Geschlossene Restaurants, keine Großveranstaltungen und Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken sich auch auf die öffentlichen Finanzen aus. Bund, Länder und Kommunen haben im ersten Halbjahr weniger eingenommen, zugleich stiegen aber die Ausgaben. Zur Lage der öffentlichen Kassen gibt es neue Daten und die fasst Sina Fröndrich zusammen.
Die Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren in den öffentlichen Kassen. Von Januar bis Juni gaben Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen deutlich mehr Geld aus, als sie einnahmen. Unter dem Strich steht damit ein Defizit von 51,6 Milliarden Euro. So hat es das Statistische Bundesamt ermittelt. Grund für das Minus sind im Wesentlichen niedrigere Steuereinnahmen. Vor allem Unternehmen zahlten weniger Abgaben. So ist das Minus bei den Gewerbesteuern besonders hoch. Auch private Haushalte zahlten weniger Einkommens- und Vermögenssteuern, wobei der Rückgang nach Einschätzung der Statistikerinnen und Statistiker hier noch moderat ausfiel. Obwohl sie insgesamt weniger Geld einnahmen als noch vor einem Jahr, gaben Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen zugleich mehr Geld aus, um die Folgen der Corona-Maßnahmen abzufedern. Besonders hoch waren die Ausgaben für die Soforthilfen. Auch die Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge für die Kurzarbeit machte sich deutlich bemerkbar. Hier stiegen die Ausgaben um 177% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch für Schutzausrüstungen wurde mehr Geld in die Hand genommen. Seit 2011 gab es kein Defizit mehr im ersten Halbjahr. Gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistung lag die Defizitquote bei 3,2% und damit über der in der EU vereinbarten Grenze. Die liegt bei 3%.
Sina Fröndrich zu den öffentlichen Finanzen. Und Konjunktur zum Zweiten. Heute gab es nicht nur die zweite Schätzung zum BIP im zweiten Quartal, sondern auch der IFO-Index für den August wurde vorgelegt. Ein viel beachtetes Konjunkturbarometer. Einzelheiten dazu von Ralf Schmidberger.
Die deutsche Wirtschaft ist weiter auf Erholungskurs. Nicht nur Analysten sind davon überrascht, sondern auch IFO-Präsident Clemens Fuest.
Ja, ich habe gedacht, hoppla, das ist ein gutes Zeichen, dass die Erholung sich fortsetzt, denn so sicher war das ja nicht. Wir haben ja steigende Infektionszahlen, wir haben teilweise Branchen, das wissen wir gerade, Gastronomie und Reise, in denen es nicht gut läuft. Ich habe gedacht, es hätte auch schlimmer kommen können.
Auffällig ist dabei die Industrie, die zuletzt eher noch skeptisch war. Hier laufen die Geschäfte nun wieder merklich besser, auch wenn Elektrotechnik und Maschinenbaubetriebe die Situation teilweise weiterhin als schlecht bezeichnen. Aber immerhin, die Auftragsbücher füllen sich wieder. Auch Deutschlands Dienstleister freuen sich über mehr Arbeit. Bei den Händlern macht sich dagegen hier und da bereits wieder Skepsis breit. Trotz der gesenkten Mehrwertsteuer sind die Ladenbesitzer mit Blick auf die kommenden Monate vorsichtig. Beim Großhandel ist das Geschäftsklima sogar schwächer ausgefallen. Laut IFO-Chef Fuest ist es noch ein langer Weg, bis die deutsche Wirtschaft das Vorkrisenniveau erreicht, aber die Richtung stimmt.
Ralf Schmidberger zum neuen IFO-Index für August. Und wie kommen nun BIP und IFO an der Börse in Frankfurt am Main an? Mit dieser Frage begrüße ich Dorothee Holz in unserem Börsenstudio zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett. Wie also, Frau Holz, fallen die Reaktionen aus?
Ja, Hetzke, die Börse hat die Schreckenszahlen des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal eigentlich längst abgehakt. Dass der Einbruch mit 9,7% nicht ganz so schlimm ist wie bei der ersten Schätzung, das spielt hier eigentlich keine Rolle. Viel wichtiger ist da der Blick in die Zukunft. Und da kommt der IFO-Index ins Spiel, denn das Münchner Institut fragt ja explizit nach den Erwartungen in den kommenden 6 Monaten. In den Unternehmen hat sich die Stimmung weiter aufgehellt. Das stützt den DAX, der sich nach dem starken Wochenauftakt nochmal um 0,7% verbessert auf 13.157 Punkte. Es geht weiter aufwärts beim IFO-Index, aber der Wumms fehlt diesmal. Diese Frage ging an David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Jetzt bei dieser Lesung tatsächlich. Wir hatten aber zuvor schon natürlich diese großen Aufholeffekte gehabt und das war der große Wumms. Und da ist es interessant, auch ein bisschen in Details zu schauen beim IFO-Index. Da sehen Sie insbesondere diese Bereiche Dienstleistungen. Die sind wieder da und da ist vor allem der Einzelhandel zu nennen. Und das hilft natürlich, um das Wirtschaftsgeschehen zu stabilisieren.
Sie haben den Einzelhandel genannt. Tatsächlich gibt es da ermutigende Signale, vor allem in der Möbelindustrie. Jeder will sich jetzt schön einrichten. Aber das gleicht doch den Einbruch in den anderen Schlüsselindustrien, Autoindustrie zu nennen, ganz an vorderster Front, bei weitem nicht aus.
Er gleicht es nicht aus, das ist vollkommen richtig. Da hilft natürlich immer ein Vergleich mit anderen Abschwüngen, mit anderen Rezessionen. Und wenn wir zurückschauen, 2008, 2009, dann hat es auch deutlich länger gedauert, bis sich das erholt hat. Das heißt, mit diesem Vergleich kann man schon eine positive Lesart finden. Corona-Pandemie, ja, es ging stärker runter, aber die Aufholung ist auch sehr viel schneller als in vergangenen Rezessionen.
Da sind Sie ganz auf der Linie mit der Bundesbank. Die prognostiziert für das dritte Quartal ein kräftiges Wachstum. Welche Hausnummer geben Sie denn da?
Naja, wir sind jetzt im zweiten Quartal um knapp 10% runtergegangen. Wenn wir 10% raufgehen, haben wir immer noch nicht alles aufgeholt. Wir denken mal, das wird so die Hälfte wird aufgeholt werden. Das heißt 5-6%, das ist schon drin. Das ergibt sich auch relativ einfach dadurch, dass halt ganze Bereiche geschlossen waren und diese jetzt wieder geöffnet sind. Da kann man fast nicht mehr weniger machen. Und natürlich, da kann man davon ausgehen, dass man 5-6% Wachstum hat im dritten Quartal.
Aber verharren wir nochmal bei diesem Gruselkabinett. 9,7% Einbruch, historisch schlimm, nicht ganz so schlimm wie bei der ersten Schätzung, aber trotzdem Konsum, Export, alles abgrundtief schlecht. Kann man das wirklich schon abhaken?
Die Frage wird sein, wie können Unternehmen das wegstecken? Also kann man diesen Ausfall an Umsatz, kann man diesen Ausfall dann auch an Gewinnen, der Bedienung von Kapital, kann man das wieder aufholen? Und da ist natürlich die erste Voraussetzung, dass man relativ schnell wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückkommt. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man den Unternehmen die gewisse Zeit gibt, das auch wieder aufzuholen. Also nicht dir die Pistole auf die Brust und sagt, ihr müsst das jetzt in 1-2 Quartalen aufholen, sondern ihr habt ein bisschen länger Zeit. Und da kommen natürlich diese ganzen Maßnahmen ins Spiel, die die Fiskalpolitik hier erlassen hat, geholfen hat. Und das wird natürlich helfen, dass Unternehmen eben nicht unverschuldet hier pleite gehen und dann eine zweite Welle der Wirtschaft, des wirtschaftlichen Schadens auslösen.
Aber diese zweite Welle, die wird auch immer, dieser Teufel wird auch an die Wand gemalt. Im Herbst drohe eine Insolvenzwelle. Jedes fünfte Unternehmen könnte pleite gehen. Das ist doch ein riesiges Bedrohungsszenario.
Die zweite Welle, was die wirtschaftlichen Folgen angeht, richtig. Hier ist entscheidend, wie stark wirklich der Staat hier hilft. Und zwar nicht so sehr Unternehmen am Leben zu halten, für die Dauerhaftigkeit, für immer, sondern eben ihnen Zeit zu geben, diese Ausfall an Umsatz und Gewinn wieder gut zu machen.
Also Verlängerung Kurzarbeitergeld eine gute Maßnahme?
Zumindest, wenn man das nicht dauerhaft dann manifestiert, da gibt es natürlich auch die Kosten, die dann da uns zukommen. Und zwar nicht, was diese Ausgaben tatsächlich im Haushalt ausmachen, sondern dass man die Wirtschaft damit lähmt, damit weniger dynamisch macht, weniger flexibel macht. Man kann das durchaus vertreten, dass man ein Kurzarbeitergeld etwas länger zahlt als diese 12 Monate, die angedacht sind. Die Corona-Pandemie war entscheidend und um das wieder aufzuholen, brauchen Unternehmen bis zu 18 Monate, zumindest die guten Unternehmen.
Meint David Kohl, er ist Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär.
Ja, soweit eine Einschätzung und Einordnung zur Lage der Konjunktur in Deutschland und zum Kurzarbeitergeld, was gerade ja schon angesprochen wurde, kommen wir dann gleich nach der Börsenberichterstattung noch einmal. BIP und IFO-Index, haben, Frau Holz, diese beiden Angaben den Euro bewegt?
Nein, die haben den Euro nicht groß bewegt. Der Euro verharrt bei gut $1,18.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei Anleihen gibt es Verluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf -0,49% und Gold hat sich doch recht deutlich verbilligt um rund $20 auf $1,926.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir noch auf Einzelbewegungen. Überdurchschnittlich gefragt sind derzeit Aktien des Triebwerkbauers MTU. Was ist der Grund?
MTU ragt mit einem Kursplus von 3% an der DAX-Spitze hervor. Der Triebwerkhersteller, der ja auch die Flugzeugindustrie ausrüstet, gehört ja zu den großen Corona-Verlierern. Aber die Hoffnung steigt, dass es doch bald womöglich ein Gegenmittel gegen das Virus gibt, dass auch schneller Impfstoffe auf den Markt kommen. Das führt dazu, dass Anleger langsam umschichten von den Profiteuren zu den Verlierern, denen man unterstellt, dass sie nach der Pandemie wieder stark aufholen können.
Da ist sie wieder, die Hoffnung. Der Windturbinenbauer Nordex hat in Brasilien einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Wie reagieren die Anleger?
Ja, das ist ein ganz schön dicker Fisch, den Nordex da an Land gezogen hat. Das Unternehmen hat schon den zweiten Großauftrag aus Brasilien bekommen. Diesmal geht es um 8 Turbinen für einen Windpark inklusive Serviceleistungen für 15 Jahre. Und das ist Anlegern ein Plus von 1,5% wert.
Die Luftverkehrsbranche kritisiert den Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Länder, kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus dem Ausland wieder einzuschränken und für Reisende aus Risikogebieten eine mindestens 5-tägige Quarantäne einzuführen. Zeigen sich die Anleger auch besorgt?
Eigentlich nicht, obwohl die Branche natürlich fürchtet, dass das noch mehr Menschen vom Reisen abhält. 5 Tage Quarantäne, das muss man sich auch erst mal leisten können. Das könnte den Verkehr sogar zum Erliegen bringen, fürchtet der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Aber Lufthansa-Aktien sind sehr gefragt, steigen um 3%. Da kommt sie wieder, die Hoffnung auf ein Corona-Gegenmittel. Und das ist offensichtlich stärker, auch Aktien des weltgrößten Reisekonzerns TUI deutlich im Plus.
Und im Bereich der Softwareunternehmen gibt es Meldungen, die aufhorchen lassen. Was ist da los?
Da kommt es wohl zu einer milliardenschweren Übernahme. Der britische Technologiekonzern Aviva schluckt die Softwarefirma OC Software immerhin 5 Milliarden Dollar. Anleger sind davon sehr angetan. Aviva-Aktien steigen um über 3%.
Dorothea Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Auch wenn der IFO-Geschäftsklimaindex weiter steigt, sich die Stimmung in der Wirtschaft aufhält, noch sind viele Firmen in der Krise. Die Bundesregierung ist sich einig, dass Kurzarbeitergeld hilft, die Folgen der Krise abzufedern. Und deshalb soll die Sonderregelung verlängert werden. Ein Thema heute im Koalitionsausschuss, der ab dem Nachmittag tagt. Doch nicht alle finden diesen angestrebten Schritt gut, wie Anita Fünfinger berichtet.
Mit Kurzarbeit die Krise meistern, das war der Titel einer Broschüre des Bundesarbeitsministeriums vor 10 Jahren. Der damalige Arbeitsminister Olaf Scholz von der SPD versprach, die Folgen der internationalen Finanzkrise werde die Bundesregierung unter anderem mit Sonderregelungen bei der Kurzarbeit abfedern. Die Finanzkrise ist überwunden und nun steckt Deutschland in der Corona-Krise. Und Scholz' Nachfolger Hubertus Heil setzt ebenfalls auf Kurzarbeit.
Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal, um Arbeitsplätze zu sichern.
Da im Moment noch niemand weiß, wie lang und tief das Tal wirklich ist und wie lange die Brücke daher sein muss, plant Heil, die Sonderregelungen zur Kurzarbeit noch mal zu verlängern. Und zwar um 1,5 Jahre bis März 2022. Laufzeit dann insgesamt 24 Monate. Warum denn, fragt sich das Institut der deutschen Wirtschaft IW. Man solle doch bitte mit dem Instrument Kurzarbeit nicht zu großzügig umgehen, mahnt Oliver Stettes, Arbeitsmarktexperte vom IW.
Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, in der Tat auf lange Sicht, dass nicht Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten bleiben über die Kurzarbeit, die selbst mittel- und langfristig keine Perspektive mehr haben. Das heißt, das ist ein Abwägungsprozess und das hängt eben ganz stark davon ab, wie in der Gesamtwirtschaft der Erholungsprozess sich vollzieht.
Und im Moment lasse sich ja ein Erholungsprozess erkennen, sagt der Volkswirt. Daher würde eine Entscheidung im Herbst noch absolut ausreichen. Das Arbeitsministerium kontert, die Anzeigen auf Kurzarbeit gingen zwar zurück, aber die Krise werde mit Sicherheit nicht am 1. Januar 2021 vorbei sein. Wenn ein Betrieb Kurzarbeit anmeldet, bekommen die Mitarbeiter derzeit bis zu 87% des ausgefallenen Nettolohns erstattet. Die Staffelung geht so. In den ersten Monaten bekommen Arbeitnehmer 60%, wer Kinder hat, 67%. Ab dem 4. Monat in Kurzarbeit sind es 70%, mit Kindern 77%. Wer 7 Monate lang in Kurzarbeit ist, erhält 80% des ausgefallenen Lohns, mit Kindern 87%. Das Geld können sich die Firmen von der BA zurückholen. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt außerdem die volle Höhe der Sozialbeiträge und entlastet so die Arbeitgeber. Bei der Behörde in Nürnberg wird aber langsam das Geld knapp. In der Spitze der Krise im Mai hat die Bundesagentur für Arbeit für 6,7 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld bezahlt. Diese Maßnahme könne aber nicht strukturelle Probleme lösen, mahnt die BA. Genauso sieht das Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Frei übersetzt, manche Firmen werden diese Krise nicht überleben. Da hilft auch Kurzarbeitergeld nichts.
Daher muss die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gekoppelt sein an eine Qualifizierungsoffensive. Es braucht ein Qualifikationskurzarbeitergeld.
Für das Jahr 2020 rechnet die Bundesagentur für Arbeit mit einem Minus von 4 Milliarden Euro.
Das Kurzarbeitergeld im Koalitionsausschuss, Anita Fünffinger berichtete. Die USA und China wollen trotz diverser Konflikte das Abkommen umsetzen, das sie vor rund einem halben Jahr im Handelskrieg vereinbart haben. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Sowohl die USA als auch die chinesische Regierung sehen nach einem Telefonat Fortschritte in den Verhandlungen. China hatte im Januar zugesagt, seine Einfuhr von Waren und Dienstleistungen aus den USA bis Ende 2021 um umgerechnet 170 Milliarden Euro im Vergleich zu 2017 zu steigern. Wie das Patterson-Institut für internationale Wirtschaft ausgerechnet hat, hatte China dieses Ziel im Juni aber erst zu 46% erfüllt. Die Tourismusbranche hat in den ersten 5 Monaten dieses Jahres durch die Corona-Pandemie Verluste in Höhe von rund 320 Milliarden Dollar erlitten. Das sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Zahl der internationalen Touristen ist demnach um gut die Hälfte eingebrochen. Die Krise sei ein massiver Schock für entwickelte Volkswirtschaften. Noch härter treffe sie aber Entwicklungsländer, sagte Guterres. In Afrika zum Beispiel hat der Tourismussektor 2019 rund 10% aller Exporte ausgemacht. Mehrere Gewerkschaften wollen heute in Berlin ihre Tarifforderungen für bis zu 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst beschließen. Damit läuten Verdi, der Deutsche Beamtenbund und weitere Gewerkschaften die Tarifrunde für Bund und Kommunen ein. Die neuen Verhandlungen starten Anfang September. Alibaba-Gründer Jack Ma, der reichste Mann Chinas, will das von ihm gegründete Fintech-Unternehmen Ant Financial in Hongkong und Shanghai an die Börse bringen. Im Wertpapierprospekt nannte das Unternehmen, das den Bezahldienst Alipay betreibt, bisher weder einen konkreten Zeitpunkt noch ein Volumen für den Börsengang. Insider halten aber ein Volumen von rund 30 Milliarden Dollar für möglich. Damit würde das Unternehmen den saudi-arabischen Ölkonzern Saudi Aramco übertrumpfen und den größten Börsengang der Welt schaffen. In der Corona-Krise haben Verbraucher in Deutschland mehr elektronische Geräte für die eigenen 4 Wände gekauft. Der Umsatz mit Spielekonsolen, Fernsehgeräten, Bildschirmen und Notebooks ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 5% auf rund 20 Milliarden Euro gestiegen. Das teilte der Branchenverband GFU mit. Als Grund für das Wachstum nannte der Verband unter anderem den Trend zu Homeoffice und Homeschooling. Auch Küchengeräte wurden stärker nachgefragt.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Wenn im Zusammenhang mit Arztpraxen von IGL gesprochen wird, dann ist die Rede von individuellen Gesundheitsleistungen, also Angebote vom Arzt, die der Patient selbst bezahlen muss. Und seriös wirkender weißer Kittelträger oder weiße Kittelträgerin hin oder her, mit diesen Leistungen wird oft Schindluder betrieben. Geschichten darüber gibt es zuhauf. Heute hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen dazu eine Erhebung vorgelegt. Stefan Oschwart stellt den Bericht vor.
Etwa 1 Milliarde Euro jährlich zahlen gesetzlich Krankenversicherte aus ihrer eigenen Tasche für sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGL. Zu den meistverkauften Selbstzahlerleistungen in deutschen Arztpraxen gehören diese, so Peter Pick, Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, einer Art Praxen-TÜV der gesetzlichen Krankenkassen.
An der Spitze stehen nach wie vor die Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung beim Augenarzt. Auf diese folgen Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke, der Brust und des Bauchraums in der Frauenarztpraxis. Danach folgt erneut der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs beim Urologen. Die Top 2 der Verkaufsliste, die Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung und der Ultraschall der Eierstöcke, schaden eher als sie nutzen. Diese Eagle-Leistungen widersprechen den Empfehlungen ärztlicher Fachverbände.
Für den aktuellen Eagle-Report des MDS waren 2300 Versicherte im Alter von 20 bis 69 Jahren befragt worden. Ergebnis: In Sachen Patienteninformation ist noch Luft nach oben, so Pick.
So wurden nur 57% der Befragten schriftlich über die Kosten der Eagle informiert. Nur 49% haben vorher unterschrieben, dass sie Eagle möchten. Ebenfalls 49% der Befragten berichteten, dass die Eagle positiver als die Kassenleistung dargestellt werden. Und immer 19% gaben an, dass sie bei der Entscheidung für oder gegen eine Selbstzahlerleistung zeitlich unter Druck gesetzt wurden. In immerhin 12% der Fälle wurde eine Behandlung nach Kassenleistung vom vorherigen Kauf einer Eagle abhängig gemacht.
Im Juli waren außerdem zusätzlich 6.800 Versicherte zu Corona-Antikörpertests befragt worden. 6% der Patienten hatten einen solchen schon gemacht. Sie wollten wissen, ob sie schon erkrankt waren und erhofften sich mehr Bewegungsfreiheit. Auch da stellte sich heraus, die Patientinnen und Patienten in den 50 Stichprobenpraxen werden zu wenig oder irreführend informiert. Informiert, sagt Michaela Eickermann vom MDS.
In unserer aktuellen Befragung zu den Covid-Antikörpertests wurde ein Drittel der Getesteten aber eben nicht darüber aufgeklärt, dass das Testergebnis mit Unsicherheit einhergeht. Und die besonders wichtige Information, dass trotz eines positiven Testergebnisses die Möglichkeit besteht, noch nicht erkrankt gewesen zu sein, haben 40% der Getesteten laut der Befragung nicht erhalten. Und jeweils circa ein Viertel der Befragten hat angegeben, keine Informationen erhalten zu haben, dass es unklar ist, ob eine Immunität gegen das Coronavirus besteht bzw. wie lange diese anhält. Warum ist das eigentlich so dramatisch? Falsch positive Ergebnisse und falsche Vorstellungen von einer Immunität nach einer vorausgegangenen Infektion können dazu führen, dass sich Menschen in trügerischer Sicherheit wiegen.
Die Preise für einen Antikörpertest, bei dem Blut abgenommen wird, liegen bei rund 17 Euro. Für einen sogenannten PCR-Test, also den bekannten Abstrich aus Mund und Rachen, zwischen 75 und 130 Euro, so Eickermann. Die Corona-Tests seien im Zuge der Pandemie im Kommen.
Stefan Oschwart über den neuen Eagle-Report vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Hier geht es heute unter anderem um die wachsende Nachfrage nach Möbeln sowie um den Start des Essenlieferdienstes Delivery Hero im DAX.
Nach Ansicht des Handelsblatts wirft der durch die Wirecard-Insolvenz notwendig gewordene Wechsel im deutschen Leitindex ein Schlaglicht auf die Bedingungen, die derzeit die Tür zur Börsentopliga öffnen. Bisher wählt die deutsche Börse ihre Kandidaten vor allem nach quantitativen Kriterien aus, in erster Linie nach Börsenwert und Handelsumsatz. Die Börse hatte dem Arbeitskreis Aktienindizes vor einigen Jahren alle Spielräume zur DAX-Zusammensetzung genommen. Doch ist es wirklich klug, bei einer solch fundamentalen Entscheidung allein auf Ziffern zu schauen? Der Rauswurf von Wirecard war zwar überfällig, doch weitere Änderungen müssen folgen. Die Möbelhersteller kämen angesichts der Nachfrage derzeit mit der Produktion kaum nach, bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Corona-Krise hat einiges durcheinandergewirbelt, auch jahrzehntelange Gewohnheiten im Möbelhandel. In der Branche zeigt sich im sonst mauen Sommer eine ungewohnte Kauflust und bringt schneller als erhofft eine deutliche Erholung. Das freut Küchen- und Matratzenhersteller, die noch im Frühjahr laut geklagt haben. Aufs Jahr gerechnet werden sie wohl weiterhin ein Minus verzeichnen, doch tut ein wenig Optimismus in Krisenzeiten gut. Weiter ein Thema ist die Diskussion über eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Dazu heißt es in der Tageszeitung Taz aus Berlin: Finanzminister Scholz hat bereits angekündigt, dass die schwarze Null auch 2021 nicht eingehalten wird. Eigentlich gibt es keinen Grund zur Sorge, denn die Bundesrepublik kann sich fast unbegrenzt verschulden. Zusätzliche Kredite der Regierung wären nur ein Problem, wenn die Verschuldung im Ausland oder aber die Inflation rasant ansteigen würden. Man sollte deshalb auf ritualisierte Verteilungskämpfe verzichten. Dass die Kurzarbeit eine ziemlich gute Erfindung ist, dürfte niemand bestreiten, meint die Süddeutsche Zeitung. Dennoch ergeben sich aus der geplanten Verlängerung zwei Probleme. Zum einen ist die Kurzarbeit schlicht nicht als Dauerlösung gedacht. Und dann sind da zweitens die Kosten. Kurzarbeit ist teuer und aktuell ist sie besonders teuer. Mit sinkenden Beitragseinnahmen und der gestiegenen Arbeitslosigkeit hinterlässt das Spuren bei der Bundesagentur für Arbeit.
Und mit diesem Hinweis auf die Lage der Bundesagentur für Arbeit endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und den Corona-Schutz. Wie intensiv wird eigentlich darauf geachtet? Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.